Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Maximilian Rieger, schönen guten Abend. Eins stand schon vor dem DFB-Pokalfinale fest. Es wird ein neuer Vereinsname in den Pokal eingraviert werden. Nur welcher? Der von RB Leipzig, die es im dritten Versuch innerhalb von 4 Jahren endlich schaffen, ein Finale zu gewinnen? Oder der vom SC Freiburg, der es überhaupt zum ersten Mal nach Berlin geschafft hat? Denn die Freiburger sind tatsächlich auch in der 19. Minute in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit wird dann auch noch der Leipziger Marcel Halzenberg wegen einer Notbremse vom Platz gestellt. Trotzdem schafft Christopher Nkunku in der 76. Minute den 1:1 Ausgleich. Und dieses Ergebnis hat gehalten durch die Verlängerung und bis zum Elfmeterschießen. Das ist gerade zu Ende gegangen. Und hier die entscheidenden Elfmeter reportiert von Thorsten von Wege und Jens-Jürg Krieg.
Benjamin Henrichs ist der Nächste für RB Leipzig. Der Mann, der ja für Leverkusen aktiv war, dann in Monaco sein Glück nicht gefunden hatte. Der zurückkam nach Leipzig, zurückkam nach Deutschland und der es schwer hatte unter Jesse Marsch. Da stand er oft genug nicht im Aufgebot. Er einer der Profiteure des Trainerwechsels in Leipzig. Er einer der Profiteure, weil Tedesco ihm das Vertrauen geschenkt hat. Und jetzt nimmt er hier einen ziemlich langen Anlauf, steht fast zentral vor dem Ball. Schießt mit rechts und schießt den links unten ins Eck. Henrichs jubelt. Leipzig steht kurz vor dem Pokalerfolg, denn das ist das 4:2. Und jetzt ist es wohl so, dass man schon treffen muss, ja, außerhalb der Freiburger, wenn man hier noch im Spiel bleiben will.
Größer kann die Last kaum sein. Dieser lange, lange Weg von der Mittellinie herüber in Richtung Strafstoßpunkt. Demirovic hat sich, glaube ich, aufgemacht auf diesen Weg. Und wird den Strafstoß jetzt treten. Er muss treffen. 22.46 Uhr. Nur 2 Treffer bislang für die Freiburger. RB mit der perfekten Bilanz. Latte, nein! Latte, nein! Leipzig jubelt in Berlin. Leipzig ist Pokalsieger!
RB Leipzig, also nach den Niederlagen gegen Bayern München und Borussia Dortmund in den vorherigen Finalspielen. Jetzt neuer DFB-Pokalsieger und einen Elfmeter reiche ich Ihnen noch nach, nämlich der von Christian Günther. Das war der erste, der für die Freiburger verschossen hatte. Am Ende also 4:2 im Elfmeterschießen. 1:1 nach regulärer Spielzeit. Das DFB-Pokalfinale war aber heute nicht das einzige Endspiel. Bei den Frauen wurde heute das beste Team in Europa ausgespielt, im Finale der Champions League. Zwischen 2016 und 2022 hatte Olympique Lyon den Titel 5-mal gewonnen. Im vergangenen Jahr hatte Barcelona dann diese Siegesserie gestoppt. Heute hat sich Lyon den Titel aber im direkten Duell wieder zurückgeholt. Lutz Kulling über den etwas überraschenden 3:1-Sieg im Finale.
Den Grundstein für den 8. Champions-League-Titel legt Olympique Lyon bereits in der 6. Minute. Mit einem Kunstschuss trifft Ormandine Henry aus mehr als 25 Metern in den Winkel. Auch in der Folgezeit ist Lyon überlegen, kombiniert enorm schnell und kommt zu weiteren Toren. In der 23. Minute köpft Ada Hegerberg eine Flanke von links zum 2:0 ein. Nur 10 Minuten später nutzt Katharina Macario das Chaos in der Barca-Abwehr zum 3:0. Der FC Barcelona, der den VfL Wolfsburg im Halbfinale bezwungen hatte, zeigt seine Offensivklasse erst kurz vor der Pause. Weltfußballerin Alexia Putellas verwertet eine flanke Volley zum 1:3. In der zweiten Hälfte rennt Barcelona auf das Tor von Lyon an und verpasst mehrmals den Anschlusstreffer. Da auch die Stürmerinnen von Lyon ihre Konterchancen nicht nutzen können, bleibt es beim letztlich verdienten 3:1-Sieg für das französische Team.
Bisher war der Giro d'Italia eher etwas für Sprinter und Ausreißer. Die ersten 13 Etappen sind größtenteils ohne die ganz fiesen Anstiege ausgekommen, die für die Gesamtwertung entscheidend sind. Für die 14. Etappe heute hatten die Streckenplaner aber andere Absichten. Heute mussten die Profis nämlich mehrere Anstiege von 20% überwinden und das in praller Sonne und hohen Temperaturen. Und ein Team hat das zum Angriff genutzt, berichtet Holger Gerska.
Die deutsche Bora-Mannschaft setzte auf dem hügeligen Rundkurs um Turin alles auf eine Karte, fuhr fast 2 Stunden lang extrem hohes Tempo und schüttelte damit die Gesamtwertung ordentlich durch. Etliche Mitfavoriten verloren, auch der bisherige Gesamtführende Juan Pedro López aus Spanien. Belohnt wurde das Bora-Team mit einer verbesserten Ausgangslage in der Gesamtwertung. Der australische Kapitän Jai Hindley ist jetzt Zweiter. Sein Teamkollege Emanuel Buchmann musste in der letzten Runde sehr viel für Hindley arbeiten. Trotzdem, als Tagesneunter verbesserte auch er sich in der Gesamtwertung Gesamtwertung um einen Rang auf Platz 7. Sein Rückstand nach ganz vorn knapp 2 Minuten. Die Preise des Tages staubten aber andere ab. Der Brite Simon Yates gewann seine 2. Etappe bei dieser Rundfahrt und der Olympiasieger Richard Carapaz aus Ecuador ist der neue Spitzenreiter in der Gesamtwertung, allerdings nur 7 Sekunden vor Jai Hindley.
Gestern hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Finnland mit 9:4 gegen Italien gewonnen und damit war der Einzug in das Viertelfinale fast schon sicher, aber eben nur fast. Das hat sich heute aber geändert. Die Deutschen sind dank der Ergebnisse der anderen Teams auf dem Sofa ins Viertelfinale eingezogen. Burkhard Hupe mit dem Überblick.
Die letzten rechnerischen Zweifel sind beseitigt. Durch den 3:0-Erfolg von Dänemark gegen Frankreich steht die deutsche Mannschaft sicher im Viertelfinale dieser WM. Die nächste spannende Frage ist nun, auf welchem Platz zieht die DEB-Auswahl in die Runde der besten 8? Nach dem ebenso überraschenden wie furiosen 6:3-Erfolg der Schweiz gegen Kanada könnte es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen um den Gruppensieg kommen, wenn Deutschland am letzten Spieltag auf die Eidgenossen trifft. Eine Voraussetzung dafür: ein deutscher Erfolg gegen Kasachstan im vorletzten Gruppenspiel. Auch in der anderen Vorrundengruppe bleibt es an der Spitze spannend. Hier hat Finnland nun wieder die Nase vorn, weil Schweden überraschend den USA mit 2:3 nach Verlängerung unterlag, während sich der WM-Gastgeber gegen Österreich beim 3:0 schadlos hielt. Außerdem gewann die Slowakei gegen Italien mit 3:1 und Tschechien besiegte Norwegen mit 4:1.
Der Grand Slam von Wimbledon ist eines der wichtigsten Tennisturniere der Welt. Russische und belarussische Spielerinnen und Spieler dürfen aber in diesem Jahr nicht teilnehmen, zumindest Stand jetzt. Die Veranstalter haben sie nämlich ausgeladen, als Reaktion auf den Angriff in der Ukraine. Die Männertour ATP und die Frauentour WTA lehnen diese Sanktionen ab und haben jetzt angekündigt, keine Weltranglistenpunkte für das Turnier zu vergeben. Ina Kast mit den Details.
Für die Wimbledon-Organisatoren ist diese Entscheidung ein Schlag ins Gesicht. Sie haben bereits im April angekündigt, dass russische und belarussische Tennisprofis wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine in diesem Jahr nicht in Wimbledon antreten dürfen. Darauf reagieren ATP und WTA nun mit dem Entzug der Weltranglistenpunkte. Die Spielervereinigungen kritisierten Wimbledons Alleingang. Die WTA beispielsweise schreibt in ihrem Statement, es sei ein fundamentaler Bestandteil der WTA, dass Spielerinnen nicht aufgrund ihrer Herkunft oder von Handlungen der Regierungen ihrer Länder bestraft werden dürften. Ginge es nach ATP und WTA, sollten Tennisprofis aus Russland und Belarus unter neutraler Flagge starten dürfen, so wie es zum Beispiel bei den morgen beginnenden French Open in Paris der Fall ist.
Und für diese French Open hat sich Angelique Kerber heute nochmal Selbstbewusstsein geholt. Sie gewinnt etwas überraschend das WTA-Turnier in Straßburg. Im Finale besiegt sie die Slowenin Kaja Juvan in 3 Sätzen. Wie ansonsten die Ausgangslage vor dem Turnier in Paris ist, fasst Steffen Gahr zusammen.
Alles offen in Paris, zumindest bei den Herren. Rafael Nadal hat das Turnier zwar schon 13 Mal gewonnen, aber alles kommt auf seinen verletzten Fuß an. Hält der, kann Nadal hoffen. Genauso wie der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic. Die Australian Open hatte der Serbe ungeimpft verpasst. In Paris darf er spielen und will seine Titel verteidigen. Die Auslosung hat es in sich. Nadal, Djokovic, dazu das spanische Wunderkind Carlos Alcaraz und Alexander Zverev. Sie alle spielen in der oberen Turnierhälfte. Das heißt, nur einer von ihnen kann ins Finale kommen. Zverev hat in dieser Saison noch kein Turnier gewonnen, aber der Hamburger fühlt sich gut und in Form. Bei den Frauen ist die Polin Iga Świątek die klare Favoritin. 28 Siege in Serie, aktuell die Spielerin der Saison. Die deutsche Nummer 1, Angelique Kerber, kommt nach einer erfolgreichen Woche in Straßburg selbstbewusst zu den French Open. Zuletzt war Kerber hier 3-mal in Folge direkt ausgeschieden. Diesmal kann sie auf mehr hoffen.
In der Formel 1 hat sich in dieser Saison ein Muster entwickelt. Ferrari ist am Samstag auf eine Runde gesehen schneller, Red Bull dafür tendenziell im Rennen besser. In der Summe ergibt das einen interessanten und spannenden Wettkampf. Und zumindest der erste Teil dieses Musters hat sich auch in Barcelona bestätigt. Charles Leclerc fährt in der Qualifikation für den Großen Preis von Spanien die schnellste Runde, dicht gefolgt von Weltmeister Max Verstappen. Volker Hirt blickt auf das Rennen voraus.
Es wird heiß in Barcelona, an die 40 Grad. Alle stellen sich auf eine Reifenschlacht ein. Wer die weichen Gummimischungen am schonendsten behandelt, ist im Vorteil. Dieser Vorteil dürfte dann, schaut man auf den bisherigen Saisonverlauf, bei Red Bull liegen. Weltmeister Max Verstappen aber startet in der Ferrari-Zange. Vor ihm Charles Leclerc, hinter ihm Carlos Sainz. Mick Schumacher hat als 10. am Start gute Chancen, seine ersten WM-Punkte zu holen. Sebastian Vettel steht abgeschlagen auf Position 16.
Und das war Sport aktuell mit Maximilian Rieger im Namen des gesamten Teams. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und dann eine gute Nacht.